Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Van Stories Podcast. Ich habe wieder den Jan von Hellmobil dabei. Hallo Jan.
Hallo Philipp, hi.
Grüß dich, wie geht's dir?
Sehr gut, vielen Dank. Wie geht's dir?
Mir geht's auch hervorragend. So langsam wird hoffentlich das Wetter besser, ne? Und die Campingsaison auch in Europa kann so richtig beginnen. Für dich hat's ja nach Tunesien sogar schon begonnen, ne? Du warst beim Sprinter-Festival in Fichtach, ne? Willst du kurz erzählen, genau. Wie es war?
Also es war toll, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Genau, ich war eine gute Woche, glaube ich, zwei Wochen, nachdem wir von Tunesien zu Hause waren, war ich in Fichtach, genau auf dem Sprint Therapy, Sprinter Van Festival heißt glaube ich richtig, 2026, war ich zum ersten Mal, aber muss ich gleich sagen, war ich nicht zum letzten Mal, absolut nicht, war wirklich richtig coole Community, cooler Vibe so, der Campingplatz, diese Camp Area, das Adventure Camp Schnitzmühle, richtig tolle Veranstaltung, kann ich wirklich ringsum empfehlen, ja.
Ja, ich beziehungsweise wir sind ja da auch immer am Hadern, ne? Für uns ist das ja so weit, ne? Sind über 600 Kilometer, mit schulpflichtigen Kindern schwierig, ne? Oder man müsste, du hast es ja diesmal alleine gemacht, ne? Du hast dich losgeeist von der Family und konntest die Zeit und die tollen Gespräche dann intensiv alleine genießen. Ne? Das ist vielleicht auch keine schlechte Maßnahme. Und ich muss mal gucken. Ich sehe das jedes Mal schon, ich glaube, es war ja schon das dritte Mal mit Neid. Ne? Wäre ich gern dabei. Und hoffentlich klappt es dann beim nächsten Mal. Ja, wir haben euch ja letztes Jahr mitgenommen nach Tunesien und von unseren Erfahrungen erzählt und haben dann ja festgestellt, dass man, wenn es sagen wir mal ins Eingemachte geht, wenn man Offroad fährt, viele Dinge zu beachten sind und viel Technik, viel Equipment auch an den Start kommt. Je nachdem, wo man hinfährt und wie stark man Offroad fährt, auch diese Dinge alle zum Einsatz kommen. Und das haben wir so im Nebensatz gesagt, da kann man eigentlich eine eigene Folge rausmachen, ne? Und das wollen wir heute tun und einfach mal drüber sprechen. Was macht man eigentlich, wenn man sich festgefahren hat? Was braucht man da, um sich wieder loszueisen? Wenn man alleine unterwegs ist, wenn man mit anderen unterwegs ist, welche Möglichkeiten gibt es da? Und wenn man einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Und wir hatten es in der letzten Folge auch schon ein bisschen angeteasert, was man alles so für Vorbereitungen trifft und am besten, was so unsere Empfehlung wäre, mit auf die Reise nimmt. Ne? Jan, wann hast du angefangen, als es nach Tunesien ging? Wir sind ja Ende März bzw. Anfang April dann losgefahren. Wann hast du angefangen, dich vorzubereiten?
Offiziell würde ich sagen, furchtbar lange. Also ich glaube, ich habe mich schon relativ aber wie wollen wir denn Vorbereitung definieren, Philipp? Ne? Also wann habe ich angefangen, Zubehör zu kaufen, würde ich mal sagen, schon relativ früh. War für mich auch nicht ganz so einfach. Und ich glaube, deshalb ist ganz gut, wenn wir die Folge jetzt hier machen, zu sagen, was braucht man denn alles? Was braucht man definitiv nicht? Vielleicht auch so, ne? Wo rentiert sich's vielleicht oder die ein oder andere Mike mehr auszugeben? Wo kann man es besser sein lassen und so? Wenn ich habe, auf deine Frage zurückzukommen, schon dann relativ früh dann versucht, das notwendige Zubehör zu beschaffen, sei es Sandbleche, sei es Bergeseile und solche Dinge, eine anständige Schaufel und solche Dinge. Man muss am Ende alles zusammen haben und dann habe ich, glaube ich, in der Tat schon im November beim, wie heißt das, Black Friday, schon die ersten Besorgungen getätigt in die Richtung, ja.
Was würdest du denn sagen, ist das, oder gibt es das überhaupt? Was ist das allerwichtigste Berge-Equipment, was eigentlich jeder an Bord haben muss?
Also du hast vorhin in der Einleitung gesagt, dass wir uns fragen wollen, wie wir uns wieder losbekommen, wenn wir uns festgefahren haben. Und ich glaube, ich will mich ja schon mal gar nicht festfahren. Das wäre ja schon mal eigentlich das Beste, dass das gar nicht passiert. Ne? Und deshalb würde ich sagen, das beste Equipment, das wir jetzt benutzt haben in Tunesien, war der Reifenluftdruckprüfer, um die Reifen auf den richtigen Luftdruck abzulassen, sozusagen, um ein Festfahren direkt zu vermeiden. Ne? Wir haben es in der letzten Folge schon mal besprochen, ne? Weil war dann immer wieder die Frage, welche Reifen fahrt ihr, welchen Reifendruck und so weiter. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, der Reifen, der Art oder die Art des Reifens ist, glaube ich, wirklich zweitrangig. Wenn es ein einigermaßen grob profilierter AT-Reifen ist, egal welcher Hersteller, ja. Da gibt es natürlich zwei, drei, die werden immer wieder genannt. Aber ich würde wirklich sagen, dass das wirklich schon fast egal ist. Aber wirklich überlebenswichtig ist der richtige Luftdruck. Und also beziehungsweise ja doch der richtige Luftdruck, auf den man ablässt dann auf Schotter oder dann halt eben im tiefen Sand, das ist wirklich überlebenswichtig. Und wenn ich jetzt ein Zubehör rausdeuten müsste, dann wäre es wahrscheinlich der Reifenluftdruckprüfer und der Kompressor, um dann danach den Reifen oder die Reifen wieder auf Betriebsdruck zu bringen, beziehungsweise auf die unterschiedlichen Situationen anzupassen, ja, würde ich sagen.
Wir hatten ja, das ist ein guter Punkt, ne? Man denkt ja in erster Linie sonst immer an die Sandbleche, an die berühmten, ja. Ne? Die mittlerweile an jedem zweiten Wohnmobil, Camper, Kastenwagen hängen, da kommen wir natürlich auch gleich noch zu. Zum Thema Reifendruck und Kompressor fallen mir mehrere Dinge ein. Das ist ja etwas, was man am Anfang, glaube ich, völlig unterschätzt, ne? Wie die Wirkung des Luftdrucks am Reifen ist und was auch 0,1, 0,2 Bar für Auswirkungen gerade im Sand haben, ne? Aber auch auf Schotter oder auch auf anderen Strecken schon sehr bemerkenswert. Und man erwischt sich ja immer dabei, haben wir auch schon oft, wenn man anfängt, Offroad zu fahren, ist man ja erstmal zu faul, den Luftdruck abzulassen, ne? Und man muss sagen, wenn man auf Schotter fährt, ist es schon sehr, sehr wichtig, damit der Reifen nicht kaputt geht. Ja. Ne? Weil wenn ich auf einen spitzen Stein fahre mit zu hohem Luftdruck, kann der Reifen sehr schnell beschädigt werden. Und insofern ist es schon sehr, auch bei Schotterstrecken, die längere Schotterstrecken natürlich, ne, wenn es über mehrere Kilometer oder Stunden geht, dort sich die Mühe zu machen und Luft ablassen geht ja relativ schnell, muss man sagen, es sind 10 Minuten vielleicht, ne? Dann ist der Luftdruck abgelassen, das auch zu tun. Ne? Und wir hatten ja unseren Guide dabei in Tunesien, der uns geführt hat in den Abdallah. Und der hat uns ja auch immer Hilfestellungen gegeben, auf welchem Terrain wir welchen Luftdruck fahren sollten. Ne? Wir haben ja dann im Schotter und leichten Sand mit 2,5 Bar angefangen und da hatten ja schon, falls du dich erinnerst, die ersten Gruppenteilnehmer Sorgen und dachten, oh, 2,5 Bar, das kann ich nicht machen. Und wir sind dann ja noch sehr, sehr viel weiter runtergegangen. Ne?
Mhm, das stimmt. Also am Schluss muss man sich wirklich trauern. Ich habe es vorhin gesagt, wenn man, also klar, mit einem PKW-Reifen, mit einem reinen Straßenprofil, hat ja so ein AT-Reifen, den wir üblicherweise auf unseren Allradsprintern fahren, hat ja miteinander nichts zu tun. Ne? Die Reifen sind super verstärkt, die haben mehrfach verstärkte Kalkassen, mehrfach verstärkte Seitenwände. Die Reifen sind dafür gemacht, sie mit sehr, sehr wenig Luftdruck fahren zu können. Somit kann man eigentlich, ich sage jetzt mal unter Vorbehalt, und klar, die Spezialisten unter uns, die werden jetzt wahrscheinlich mit einer Auge rollen, ne? Aber ich würde sagen, man kann so ein AT-Reifen eigentlich bei Geradeausfahrt im Sand oder im Gelände nicht kaputt machen. Die könnte man wahrscheinlich am Ende mit null Bar fahren, aber dann wird's irgendwann, braucht man eine Bedlock-Felge, ne? Dann geht's dann doch nicht mehr. Aber der Reifen geht definitiv nicht kaputt, ne? Ich hatte hierzu aber wirklich ein interessantes Gespräch auf dem Sprinter Festival mit einem Mitarbeiter von General Tire. Ich meine, den können wir jetzt mal nennen hier. Habe ich mich wirklich nett unterhalten und der sagt auch, also die Reifen sind wirklich gemacht, um sie mit wenig Luft zu fahren und man muss sich einfach trauen, die Reifen mit wenig Luft zu fahren. Und wenn man dann die Temperatur im Auge behält bei den Reifen, das wir ehrlicherweise auch nicht gemacht haben, die Temperatur im Auge behalten, aber er sagt, eigentlich ist dann Temperatur irgendwann ein Thema. Aber da kommt man, also wir als Normalversterbliche, wir wollen ja nicht eine Motorsportveranstaltung gewinnen, sondern wir wollen ja irgendwie mit viel Spaß durch den Sand fahren, kann man sich wirklich trauen, die Reifen mit wenig Luft zu fahren. Und wie du es gesagt hast, Philipp, runter vom Asphalt bedeutet eigentlich sofort mit dem Luftdruck runter. Das steigert erstens den Fahrkomfort dann auf Wellblech zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, als wir die Piste über den Salzsee gefahren sind, die war wirklich knochentrocken und also unglaublich hart. Da war, also, ne, da hat es die Füllungen aus den Zähnen geschlagen fast, ne, und dann 0,2 Bar runtergenommen, das Auto rollt viel besser ab, also Komfort steigt, somit steigt Fahrsicherheit und so weiter. Ist wirklich schon sehr, sehr interessant, was Luftdruck für einen Einfluss hat.
Wir sind zum Schluss ja bei 1,2 Bar gefahren. Ne? Das war zumindest das, was wir bei uns auf unserem Sprinter drauf hatten als geringsten Luftdruck, was ja schon erheblich ist. Da haben ganz viele Störgefühle und man liest auch ganz viel im Internet, dass man das nicht machen kann. Man muss sagen, man muss immer ein bisschen gucken, wie stark bildet sich denn die Flanke. Wir haben zum Beispiel auch relativ viel Gewicht auf der Hinterachse, wo wir dann hinten mit 1,5 bar gefahren sind und die Flanke schon deutlich ausgeprägter war als vorne mit 1,2. Also wenn ich danach gehe, hätten wir wahrscheinlich auch locker vorne noch auf 1 bar runtergehen können, ne, ohne dass was passiert wäre, weil hinten war eine deutlich stärker ausgeprägtere Flanke. Ne? Nur als Hinweis, weil ich kriege immer ganz viele Diskussionen mit, da trauen sich die Leute nicht unter 2 bar zu gehen. Der könnte alle beruhigt sein. Ne? Es ist bei keinem irgendwie was passiert. Nee. Selbst wenn, ne, gibt es natürlich auch da Mittel und Wege, auch den Reifen wieder auf die Felge zu bekommen.
Ja, aber hatte mir nicht, ne? Also uns jetzt nie. Nein. Also ich hatte mal eine Undichtigkeit, weil dann einfach Sand zwischen Felge und Reifen gekommen ist, aber das an der Vorderachse bleibt es nicht ganz aus, durch das Lenken, ne? Durch das Arbeiten vom Reifen. Aber den Reifen von der Felge gezogen, in dem Sinn hat es uns nie. Ne? Also da kommen wir dann schon wirklich mit dem Luftdruck runter. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch ungern irgendwelche absolute Druckangabe hier machen, weil das führt am Ende wahrscheinlich zu einer Diskussion. Es gibt überall, sei es bei der Pistenkuh zum Beispiel oder so, in denen ihre Bücher stehen auch immer, es gibt so eine Drucklufttabelle, ne? Normaldruck bei Asphalt und dann gibt es quasi so die Kategorie auf Schotter, im Sand, im Matsch, was weiß ich. Und wenn man sich da einigermaßen dran hält, ja, ein paar Prozent hoch oder runter, dann macht man erstmal nichts falsch. Sicher nicht.
Aber man muss es tun. Das ist wirklich die Aussage. Dass ich habe mich auch schon sehr oft dabei erwischt, jetzt gerade nicht, jetzt fahre ich erstmal weiter und eigentlich wird es sich im Zweifel rächen, ne? Wenn man dann nämlich dann mit dem Platten im Gelände steht. Das ist dann noch weniger Spaß, als kurz einmal 10 Minuten Luft abzulassen. Und Luft rauflassen hatten wir auch verschiedenste Spielvarianten, ne? Und auch verschiedenste Kompressoren. Ja. Wir hatten mobile Kompressoren, die angeschlossen wurden oder auch fest verbaute Kompressoren, was man hat, muss man sagen, hat auch mehr oder weniger alles gleich gut erstmal funktioniert. Muss ein bisschen gucken. Du hast ja auch noch einen Umbau getätigt bei deinem Kompressor, ne? Dass die Luft, die angesaugt wird, nicht zu heiß ist, ne, dass der Kompressor nicht zu heiß läuft.
Genau.
Das kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz erzählen, das ist eigentlich ganz spannend.
Ja, wir hatten an einem Fahrzeug einen Kompressor fest verbaut, also ja, ein Kompressor für den Festeinbau, der auch fest eingebaut war. Aber da, ich muss ehrlicherweise sagen, der war mit falschen Schläuchen verschlaucht, also die Schläuche sind dann unter Temperatur weich geworden, dann hatte dann der Mike, war das dann auch zweimal direkt eine Undichtigkeit an den Schläuchen. Hinzu kommt natürlich, im Motorraum ist unglaublich viel heiße Luft, ne, in der Sahara, klar, ist warm, dann kommt die Stauwärme noch im Motorraum und wenn dann der Kompressor schon 80 Grad heiße Luft ansaugt und durchs Verdichten von der Luft wird die Luft einfach noch wärmer, dann machen das die Schlauchleitungen erstens nicht mit, zweitens geht der Wirkungsgrad vom Kompressor massiv in der Keller und deshalb ist wichtig, dass die Kompressoren frische Luft ansaugen können und deshalb habe ich bei meinem Kompressor zum Beispiel die Luftansaugung in den Innenraum vom Fahrzeug verlegt. Beim Sprinter gibt es links und rechts, für die Schrauber unter euch gibt es ja die Kabeldurchführung am Fahrzeug vorne links und rechts und habe dann einfach so einen Luftschlauch bzw. eine Ansaugleitung in den Innenraum gelegt und mein Kompressor saugt jetzt entsprechend quasi frische Luft, klimatisierte frische Luft aus dem Innenraum an und das hat wirklich viel gebracht, dieser Umbau. Aber zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, der Daniel, der hatte so einen tragbaren Kompressor. Ich glaube, der war mit einer der schnellsten, weil der Kompressor halt dann auch einfach frische Luft aus der Umgebung angesaugt hat und nicht aus dem heißen Motorraum sozusagen. Das ist wichtig. Aber ansonsten sind das Fabrikat des Kompressors ist am Ende, glaube ich, zweitrangig.
Das ist, glaube ich, auch, das tut sich nichts. Ne? Wir haben übrigens auch einen fest verbauten Kompressor, einen Doppelhub-Kompressor und da hatten wir auch in der Vergangenheit oft das Problem, dass er so am zweiten, dritten Reifen zu heiß wurde und seinen Geist aufgegeben hat und einfach pausiert hat. Ja. Und ich mache es mittlerweile so, also klar, nicht nur die Motorhaube auf, sondern ich versuche, wenn Wind geht, den Wagen Richtung Wind zu stellen und den Motor vor allem auszumachen, damit keine heiße Abluft permanent reinläuft. Und das bringt was. Also jetzt muss sagen, in Tunesien keinerlei Probleme gehabt. In Marokko vor einigen Monaten hatten wir das noch nicht so gemacht. Gerade, ne, man lässt ja Luft auf, wenn man aus dem Gelände rauskommt. Das heißt, der Motor und der Motorraum ist auch wirklich sehr heiß. Dann kam das schon zum Tragen. Ne? Okay, also Luft. Ich sag immer, das macht schon 70%, nicht nur die halbe Miete, sondern 70% des Offroad-Fahrens aus. Ne? Man diskutiert ja ganz viel über Fahrwerke und Höherlegung. Und wir wurden schon ganz häufig auch bei Instagram gefragt, hast du denn den neuen Vierzylinder-Sprinter oder noch den alten Sechszylinder mit dem zuschaltbaren Allrad? Wir hatten jetzt nur Vierzylinder-Sprinter dabei, also mit dem Viermatik, Allradantrieb und sind damit, muss man sagen, gut durchgekommen. Beim Thema Fahrwerk vielleicht erwähnenswert, ne? Wir hatten ein Fahrzeug dabei, was noch mit den Standarddämpfern ausgestattet war, was dann schon merklich mehr Probleme bei gewissen Dünenanstiegen hatte, weil es das Springen anfing, ne, und nicht dadurch weniger Traktion hatte und irgendwann der Kraft und der Auftrieb nach oben auf die Düne fehlte. Der Rest hatte quasi durchgängig Dämpfer, wir können es mal sagen, von der Firma Marquardt verbaut. Es gibt aber auch Koni-Dämpfer mittlerweile, Bilstein-Dämpfer, alles mögliche, die einfach etwas härter federn und sagen wir mal dem Gewicht zugutekommen. Ne? Da haben wir doch relativ hohe Gewichte teilweise auf den Achsen, mit denen wir da die Camper durch den Sand bewegen. Das hat gut geklappt. Ne?
Ich würde auch sagen, also ich will jetzt auch nicht irgendwie ein Fahrwerk, wenn wir nach Tunesien auch viel, auch in der Gruppe viel über das Thema Fahrwerk gesprochen, ne? Weil da gilt es ja wie bei vielem, ne? Nach oben keine Grenzen, weder finanziell noch kann man, man kann ja technisch auch wirklich absurde Dinge machen. Es gibt ja so Extremanbieter aus den USA, ne? Ich glaube, in Europa gibt es auch den einen oder den anderen.
Aus Spanien, da gibt es einen.
Ja, kann man ja gut und gern 10, vielleicht auch 20.000 Euro in ein Fahrwerk investieren. Das kann man machen. Ne? Warum nicht? Also ich habe das auch nicht gemacht. Ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, die Originaldämpfer kommen mit den schweren Fahrzeugen, ich glaube, schon ganz schnell, oder haben wir gemerkt, ganz schnell an ihre Grenzen. Und wenn man dann sinnvoll investiert in einen guten Zubehördämpfer, und die sind ja am Ende des Tages wirklich 1:1 austauschbar, da muss man auch nicht in eine Spezialwerkstatt, die könnte man sich bei den Herstellern kaufen oder im online oder wo immer im gut sortierten Autoteile-Fachhandel, wenn es den gibt, geht zu seinem Schrauber des Vertrauens und lässt sich die vier Dämpfer einbauen und hat dann schon mal eine deutlich bessere Basis, als der Sprinter im Original einfach bietet. Ich glaube, so können wir es zusammenfassend sagen. Klar, euer Fahrzeug ist super schwer, der lange Sprinter, ne, aber unser ist ja jetzt auch aufgelastet auf 4,4 Tonnen. Das brauchen wir nicht, aber 4,2, da kommen wir schon immer hin mit relativ viel Last auf der Hinterachse. Und da ist natürlich auch durchaus wirklich empfehlenswert, das Fahrzeug vom Niveau her auf eine gute Basis zu stellen. Sprich, kann man sich Gedanken machen über eine dritte Blattfederlage, über ein Luftfahrwerk, über die Kombination dritte Blattfederlage und ein Luftfahrwerk. Aber da wirklich geht zu einem Spezialisten. Da gibt es 2-3 in Deutschland, wo wirklich überall in aller Munde sind Spezialisten, die euch das Fahrwerk entsprechend upgraden können. Und das ist dann auch wirklich kein unglaublich teurer Invest. Also ich sag mal, da kommt man mit ein paar Euro sinnvoll investiert, hat man dann wirklich eine gute Basis für vieles, vieles, vieles. Ja.
Absolut. Also nur vielleicht zur Info und ganz spannend, wir haben ja den 7,40 Meter Sprinter, also da wirklich auch einen schweren Sprinter an den Start gebracht und wir waren jetzt die einzigen, die noch eine Differentialsperre an Bord hatten, die auch bei uns in unserem Fall hilfreich war. Ne? Ich glaube, ohne hätten wir uns nochmal deutlich schwerer getan, als wir uns teilweise eh schon getan haben an gewissen Dünensteigungen. Und genau, wir haben mittlerweile auch eine dritte Federgabel und Luftfahrwerk hinten verbaut, gepaart mit Marquardt-Dämpfern an vorne und hinten. Und jetzt muss ich sagen, das ist ein super Setup. Klar ist man dann jetzt auch im vierstelligen Bereich, mittel bis niedrig, je nachdem, ob man Luftfahrwerk noch haben will oder nicht. Ne? Aber das ist etwas, was wir durchaus als sinnvoll erachten, damit man auch gerade diese extreme Schaukelei teilweise bei den Sprintern, auch wenn man steinige Pisten fährt, schaukeln die sich ja ganz gerne mal auf mit den hohen Aufbauten. Du hast ja auch noch ein Hubdach. Ne? Wir haben auch ein Dachzelt obendrauf. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Schwerpunkt und das merkt man dann schon, dass das durchaus richtig was bringt, wenn man da, sagen wir, würden wir sagen, ist ein sinnvolles Investment, wenn man da noch was machen will. Ne?
Also würde ich sagen, so ein Fahrwerk, erstes Must-Have ist quasi ordentlicher Reifer und die Möglichkeit, den Luftdruck quasi selbstständig zu variieren. Ich habe schon mal gesagt, ne, zum Luftdruck ablassen braucht man relativ wenig Zubehör, aber man muss ja wieder aufpumpen, also braucht es einen Kompressor. Das wäre das erste Must-Have und das zweite wäre eigentlich das Fahrwerk ein bisschen sinnvoll optimieren. Auch wirklich kein Millionenprojekt draus machen, ne, oder keine Wissenschaft. Es gibt wirklich gute Adresse, an die man sich wenden kann, wo man dann wirklich ein vernünftiges, mehrfach erprobtes Setup für einigermaßen schmales Geld bekommt. Würde ich sagen, ist das zweite Must-Have, was man haben muss.
Absolut, absolut. Wo wir gerade noch am Fahrzeug sind, jetzt bleiben wir nochmal unterm Fahrzeug. Ihr hattet ja auch jetzt nochmal investiert in das Thema Unterfahrschutz.
Ja.
Hatten wir bereits, als wir den Sprinter so bekommen haben, auch in investiert. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Anbieter, muss man sagen. Man kann vielleicht sagen, ohne auch Namen zu nennen, wir wollen ja hier keinen durch den Kakao ziehen, dass so OEM-Parts, also direkt von einem Hersteller, vielleicht nicht die erste Wahl sein sollten, sondern dass man im Zweifel fürs gleiche Geld oder weniger sogar deutlich bessere Qualität bekommt. Und das sieht man dann allein an der Dicke der Materialien. Aber da kannst du mir auch nochmal erzählen, was wir alles geschützt haben. Ich glaube, da kommen wir mehr oder weniger eigentlich immer alle bei allen Fahrzeugen aufs Gleiche raus. Aber wir hatten ja ein Fahrzeug dabei, was es nicht hatte. Mhm. Und wo man dann schon sieht, was die Konsequenzen sind. Ne?
Ja. Also ich glaube, gerade beim Sprinter ist ja quasi der Hinterachsdifferential ist ja die tiefste Stelle des Fahrzeugs. Und da gibt es ja so ein bisschen, wie soll man sagen, konstruktiver Spezialität, dass quasi der Differentialdeckel dann sogar noch übersteht. Und wenn man da irgendwo am größeren Stein rankommt, dann wäre wirklich doof, weil dann verbiegt man sich den Differentialdeckel. Das kann zu einer Leckage kommen, die man selber gar nicht merkt. Das Differential läuft dann den ganzen Tag über, das Öl läuft aus, möglicherweise. Und am Ende hat man quasi ein trockenes Differential, das merkt man nicht. Und am nächsten Tag oder vielleicht am gleichen Tag hat man wirklich kapitaler Differentialschaden und dann ist erstmal, dann hätte man ein größeres Problem. Somit ist der Schutz vom Hinterachsdifferential ist, würde ich mal sagen, absolut Pflicht. Das hat auch wenig mit Show zu tun, wenn man ein bisschen ein tiefer Feldweg fahren will, ne? Wenn links und rechts die Spurrinne ausgefahren sind, dann ist das Differential hat ruckzuck hat das Bodenkontakt. Ne? Und somit ist der Differential.
Da muss nur ein kleiner Stein liegen. Genau, ja, absolut.
Den hat bei uns auch jeder dran. Da gibt es dann auch zig Hersteller, da will ich mir jetzt auch gar keinen rausheben. Die machen mehr oder weniger alle den Job, für den sie konstruiert sind. Die gibt es aus Alu, 6, 8 mm, den gibt es aus Edelstahl. Nehmt, was ihr wollt, aber nehmt was, weil ohne habt ihr früher oder später sicher ein Problem. Ne? Ich habe jetzt zusätzlich an unserem Auto auch hinten noch die Stoßdämpferaufnahme, die unteren geschützt durch Teile. Ob man das braucht, das muss jeder selber entscheiden. Für mich war es logisch, wenn ich die Hinterachse, das Differential mache, dann mache ich die Stoßdämpferaufnahme mit. Hat auch gepasst. Dann das nächste ist an unseren Vierzylinder-Sprintern. Da ist ja die ganze Getriebelage oder das Getriebeniveau ein bisschen anderes als an dem alten Sechszylinder. Da sitzt zum Beispiel das Verteilergetriebe und auch das normale Automatikgetriebe. Das sitzt schon sehr, sehr weit oben im Fahrzeug. Deshalb würde ich sagen, so ein Schutz für das Verteilergetriebe, ich sehe das für uns nicht, dass man das braucht, weil das, also wenn nicht dort
kann oben man machen, hin, muss man nicht.
Ne? Kann man machen, muss man nicht, genau. Ja. Genauso ein Schutz zum Beispiel für den Kraftstofftank kann man machen, muss man nicht. Der sitzt zwar ziemlich weit aus am Fahrzeug, in Fahrtrichtung links. Wenn man dann auf dem Dünekamm aufsitzt, dann kann auch schon mal passieren, dass man auf dem Kraftstofftank aufsitzt. War bei uns der Fall, war bei euch der Fall, Philipp. War bei jedem der Fall. Also wir hatten jetzt keinen Defekt an einem Kraftstofftank und keiner hatte irgendwie einen Schutz dran. Kann man machen, muss man nicht, sehe ich nicht für uns. Ne?
Ja, zumindest wenn man im Sand fährt und sich dessen bewusst ist, da kann man schon drüber sliden, ohne dass da nennenswert was passiert. Sowas würde man natürlich nicht auf Schotterstrecken machen. Nee. Dann hätte man da im Zweifel schon erheblichere Schäden, was man so auch, so würde man da nicht drüber fahren dann. Ne?
Genau,
also
genau.
Solche Spitzensteigungen hat man da im Zweifel nicht. Ne?
Mit was ich mir ein bisschen schwer getan habe, und das war dann auch ziemlich mit das Letzte, das ich dann doch noch ans Fahrzeug geschraubt habe, das war ein anderer Motorschutz, ein Unterfahrschutz einfach für den Motor. Unser Hümer Grand Canyon S, der hatte was quasi out of the box vom Ausbauer. Das ist ein relativ dünnes Edelstahlblech. Möchte auch in vielen Fällen auch gut funktionieren. Und deshalb habe ich überlegt, lasse ich das dran, mache ich was Ordentliches dran. Schlussendlich habe ich es dann halt doch dann weggebaut und habe mir was Ordentliches drunter gebaut. In dem Fall auch was aus 6 mm Aluminium. Und schlussendlich muss ich sagen, das war sein Geld wert, weil sogar dieser Aluminium-Motorschutz, den ich drunter hatte, der war dann schon relativ, ich sag mal, gebraucht nach Tunesien. Will sagen, der hat seinen Job getan. Also er war dann auch nötig, dass ich ihn hatte, weil immer wieder in diese Düne vorne reinfahre. Bin ich quasi dann mitunter auf diesem Unterfahrschutz die Düne so hoch, vorne hochgeschoben, ne? so ein bisschen wie so ein Schiff in die Welle rein, mit diesem Originalteil aus Edelstahl. Hätte ich es nicht machen wollen. Ne? Und das war auch das eine Fahrzeug, das hatte quasi gar keinen Unterfahrschutz, beziehungsweise nur einen aus Kunststoff vom Mercedes Originalteil. Ich sag mal so, das war nach dem zweiten oder nach dem dritten Tag war dieses Teil nicht mehr vorhanden, beziehungsweise es war noch vorhanden, aber es war mehr so ein Ravensburger 3D-Puzzle, ne, war es am Ende des Tages, genau. Also, muss man machen.
Ja, absolut.
Ja.
Da sind wir ja ganz in der Nähe noch von etwas, was ich fast auch mit, wenn man zumindest mit mehreren Fahrzeugen fährt und sich gegenseitig bergen will, super wichtig ist, sind die Bergeösen, ne? Vorne und hinten.
Ja.
Viele glauben ja, man könnte sich vorne über die Abschleppöse und ganz viele haben ja auch hinten eine Anhängerkupplung, einfach Seil an die Anhängerkupplung hängen und sich dann rausziehen lassen. Das sieht man auch. Ne? Man sieht ja, es gibt ja immer so Best-of hanebüchende Berge-Videos im Internet, bei YouTube oder so zu sehen, wo man schon denkt, zum Glück ist das nochmal gut gegangen. Das kann auch ganz anders ausgehen und ist auch wirklich super gefährlich. Ne? Und deswegen da auch nochmal, muss man sagen, in anständige Bergeösen zu investieren. Die kosten ja auch verhältnismäßig wirklich einen schlanken Euro.
Ja.
Das ist absolut sinnvoll. Ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte unlängst das Vergnügen, auf dem Sprintertreffer so einen Berge-Equipment-Kurs zu besuchen, den der Michi und sein Kollege
cool.
Gemacht hat. Und dann, der war dann auch, ich meine, die Jungs, die waren jetzt auch in Marokko, das sind ja jedes Jahr unterwegs, ne, in größeren Gruppen. Und ich sage auch, ne, die Abschleppöse am Sprinter vorne, dieses Einschraubteil, das ist ja nur auf einer Seite auch, ne, die ist gebaut, um das Auto abzuschleppen, rollfähig auf ebenem Untergrund oder auch normale Steigungen am Berg, wie auch immer, das Fahrzeug abzuschleppen. Aber nicht, um ein größer 4 Tonnen schweres Auto, das möglicherweise im Schlamm feststeckt, quasi zu bergen. Das hat ja miteinander nichts zu tun. Ne? Deshalb würde ich auch sagen, gute Bergeösen, ein paar gute Bergeösen vorne, weil es müssen immer zwei sein, dass man quasi ein Lastdreieck aufbauen kann, dass man gleichmäßig an beiden Rahmenenden Last aufbauen kann. Gute Bergenösen vorne am Sprinter sind auch Pflicht, absolut. Und auch hinter, Bergeösen hinten sind für meinen Geschmack auch Pflicht, weil es ist natürlich strengstens untersagt am Kugelkopf, an der Anhängerkupplung, wird auf keinen Fall abgeschleppt. Das ist wirklich lebensgefährlich. Da, du hast vorhin gesagt, es gibt Videos im Internet, die sind ganz witzig. Es gibt auch Videos, die sind nicht witzig. War, glaube ich, letztes Jahr oder schon 2024 aus Australien irgendwo, wo jemand dann also wirklich ums Leben gekommen ist, wo als der Kugelkopf dann durch die Windschutzscheibe von dem Auto, also das abgerissen und hat den Fahrer quasi das Leben genommen, weil der Kugelkopf abgerissen ist. Somit muss man auch am Sprinter hinten ordentliche Bergeösen haben und auch hier gilt, da gibt es auch zig Anbieter, die alles mögliche Anbieter. Ich glaube, am Schluss, schaut euch an, es muss massiv sein. Du musst halt Last auf beide Rahmenende bringen können, dass man auch hier ein Lastdreieck aufbauen kann, dass man in der Mitte ziehen kann. Zur Not geht es auch mal um den Anhängerbock hinten, wenn man eine Anhängerkupplung hat. Ne? Einmal um den Anhängerbock.
Um den Bock, sage, aber, ne? Um nicht um die Kugel.
Um den Bock, nicht um den Kugelkopf. Also um das Vierkant rum, um den Bock, um Gott rum, wie auch immer, mit Softschägel befestigt. Das geht zur Not auch mal, aber wirklich nur zur Not und vielleicht auch, wenn es nur heiß kommt, einmal kurz ziehe, das Auto ist fast schon einmal kurz durch, ne? Aber wenn man eine richtige Bergesituation hat, sind Bergeösen vorne und hinter am Fahrzeug Pflicht. Würde ich auch wirklich ablehnen zu sagen, ich kann mich jemand rausziehen, ich habe aber keine Bergeösen, muss ich sagen, ne, tut mir leid, dann mache ich nicht.
Weil gibt's noch andere Mittel. Wir haben kommen wir noch zu, ne?
Genau, gibt es andere Mittel. Dann würde ich sagen, nee, das mache ich nicht. Wenn noch dein Auto krumm ist, wenn man das Auto einseitig krumm zieht oder die Bergeöse wird aus dem Rahmen rausgerissen oder die Abschleppöse, die ominöse, wenn denn die aus dem Rahmen rausgerissen wird oder wenn da was beschädigt ist, dann hat man am Schluss ja nichts gewonnen. Ne? Also
nee, absolut nicht.
Also hat man dann auch ein falsches Ende gespart, wenn man dann dort,
Es kommt in der Tat darauf an, ne, wie tief ist das Fahrzeug eingegraben, vor allem wenn es richtig matschig ist oder im tiefen Sand steckt, sollte man es auf keinen Fall machen, wie du schon sagtest, wenn es nur mal leicht angestoßen sein muss und ein bisschen Erfahrung hat, auch vor allem das einschätzen kann, die Situation, dann kann man das vielleicht nochmal machen, aber wenn man ehrlicherweise sagen, wir hatten das ja auch schon oft die Diskussion, wir erleben es sehr häufig, dass die wenigsten Sprinterfahrer ja bisher oder Allradkastenwagenfahrer, kann man sogar noch verallgemeinern, bisher im Gelände waren und die da eigentlich jetzt hiermit hoffentlich dazu ermutigen, sich zu trauen. Es gibt so tolle Strecken und man kann das alles erlernen und ausprobieren. Und ja, es findet sich auch immer noch irgendwo ein Helfer. Man ist ja nicht auf sich allein gestellt, wenn man sich irgendwo festfahren sollte. Mhm. Und ja, dieser Podcast soll ja auch ein bisschen dazu dienen, jetzt Mut zu machen. Ne? Wenn wir jetzt bei den Bergeösen direkt mal bleiben, gehen wir doch direkt weiter, gedanklich. Dann kommen wir ja an die Schäkel, ne? Stahlschäkel und Softschäkel, die an den Bergeösen befestigt werden, wenn man abschleppen will. Ne? Gerade die Stahlschäkel sieht man ja auch als modisches Accessoire, sowohl bei Geländewagen als auch bei den Sprintern gerne permanent dranhängen. Idealerweise, oder es wird nicht davor gewarnt, aber man sagt, dass der Softschäkel eigentlich sogar der bessere Schäkel ist, um abzuschleppen. Ne? Also das sichereste. Ja. Ne?
Also ehrlicherweise, wir hatten ja quasi alle Bergeösen, dann in den Bergeösen die Stahlschäkel sozusagen drin. Ne?
Ja.
Und dann haben wir aber dann eigentlich immer dann den Softschäkel dann nochmal in den Stahlschäkel hinein oder beziehungsweise den Abschleppgurt, das Seil mit einem Softschäkel an dem Stahlschäkel befestigt. Das hätte einen einfacher Grund, weil man üblicherweise den Softschäkel nicht durch die Öse, nicht durch die Bergeöse, durchbekommt, weil die Bergeöse ein relativ kleines Durchmesser hat, 22, 25 Millimeter, da bekommt man halt einfach den Softschäkel nicht durch. Deshalb hat sich mehr oder weniger, ja, wie du sagst, ne, Accessoire, so ein Stahlschäkel ist sowieso dran am Auto, der bleibt auch dran am Auto. Und dann kann man quasi an den Stahlschäkel die Softschäkel befestigen mit dem entsprechenden Berge oder mit den entsprechenden Bergegurten und dann hat man einfach eine gute Basis am Fahrzeug, wo man gute Last aufbringen kann. Aber ich meine, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, es soll ja jetzt auch hier kein Bergekurs sein, ne? Können wir ja gar nicht leisten. Also wenn euch das wirklich dann interessiert, dann geht irgendwo hin, vielleicht auch im Rahmen von einem Offroad-Training, das ihr vielleicht mal irgendwo machen wollt. Da gibt es ja einige Anbieter, schaut im Internet oder ich glaube, vielleicht auch im Explorer-Magazin, wenn man die Werbung vielleicht machen will. Das ist ja wirklich die Stammlektüre, ne? Die Tageszeitung für den Overlander. Die
Pflichtlektüre,
Ja, richtig, genau. Da gibt es ja viele Anbieter, die sich da hervortun mit irgendwelchen Offroad-Trainings für unterschiedliches Skill-Level dann sozusagen auch. Und die bieten alle dann meistens auch quasi so einen Bergekurs an oder ist Teil des Offroad-Kurses, ist so ein Bergekurs. Dann wird auch quasi genau erklärt, wie geht man mit den Softschäkeln um? Wie geht man mit den Stahlschäkeln um? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile?
Aber wie bringt man sie an? Ne? Muss man auch alles mal gemacht haben. Wie werden die Softschäkel ausgerichtet? Wo zieht man das Seil? Ne? Und so weiter. Also das ist schon wichtig, einmal gemacht zu haben und dann vielleicht auch dringende Empfehlung, das einmal zu Hause zu üben. Und nochmal eine Ergänzung zu den Offroad-Trainings. Also wir hatten bei unserem ersten Wüstentrip nach Tunesien vor anderthalb Jahren davor auch einen gemacht, was durchaus hilfreich war, allerdings nicht für die Wüste, ne, weil es gibt ganz wenig Übungsplätze in Deutschland, die Sand- oder wüstenähnliche Bedingungen simulieren können. Mhm. Ich habe das mal gegoogelt und erforscht. Es gibt genau einen, meines Wissens, und zwar liegt er in Brandenburg, Richtung Lausitz. Es ist ja bekannt dafür, dass es ein sehr sandiges Gebiet ist, wo man vielleicht Sahara-ähnliche Sandbedingungen hat. Und ansonsten hat man natürlich viel Schotter und Anfahren und Wasserdurchfahrten und was man da alles übt. Das ist, wie man sich bergt und wie man hoch, vorwärts und rückwärts fährt. Alles gut. Also wenn ihr da Empfehlungen braucht, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram, ne, bei Van Stories oder Hellmobil anschreiben. Wir haben da mit Sicherheit die ein oder andere Empfehlung für euch. Ja. Gehen wir dann mal weiter. An die Schäkel kommen ja dann auch irgendwann Seile ran. Da gibt es ja auch wieder zwei unterschiedliche Arten von Seilen. Mhm. Der Profi hat beides dabei. Wir hatten zum Beispiel nur eins dabei, und zwar hatten wir ein kinetisches Seil dabei und zum anderen gibt es ein klassisches Abschleppseil, also ein starres Seil. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Ich hatte noch nie einen Bergekurs. Jetzt kommt natürlich gefährliches Halbwissen zum Trage. Ich sag mal, das kinetische Bergeseil ist einfach das ist quasi ein Stück weit ein elastisches Bergeseil. Ne?
Und, ein Gummi, ein großer Gummi.
Ein großer Gummi, genau. Und die Idee dahinter ist einfach die, dass das Fahrzeug, beziehungsweise das Fahrzeug, das birgt, also das nach vorne zieht, jetzt von mir aus, das kann dann quasi mit Schwung in das Seil hineinfahren und kann dann quasi mit der, wie soll man sagen, mit Schwung die kinetische Energie des Fahrzeugs quasi in das Seil bringen und somit das steckengebliebene Fahrzeug dann, wie soll man sagen, relativ gut aus der Bredouille bringe. Da gibt es dann auch einige Videos auf YouTube. Kann ich vielleicht auch nochmal sogar das Explorer-Magazin empfehlen. Das ist das auch nochmal genau erklärt mit statischer Bergegurte oder elastischer, also mit einer kinetischen Bergegurte. Die haben dann sogar mit, ich sage jetzt mal, mit dem Toyota Hilux mit Kabine so ein 10-Tonner LKW aus der Misere gebracht mit so einem kinetischen Seil. Ne?
Das ja, idealerweise, ne? Das, ja, genau. Das ja. ist die große Herausforderung bei so einem kinetischen Seil, ist, dass man mutig ist, mit gut Gas da reinzufahren, dass man meistens sogar das Seil nicht angespannt hat, sondern nicht ganz locker, aber auch nicht ganz fest, ne? Und dann mit relativ viel Gas reinfährt, so dass es sich dann anspannt und wirklich wie so ein Gummi dann auf einmal zurückkommt und somit dann deutlich mehr Energie aufwendet. Ja. Wenn man das mit einem starren Seil machen würde, dann wäre die Stoßstange wahrscheinlich ab, ne? Das macht man nicht, ne?
Das sollte man genau dringend vermeiden. Bei einem kinetischen Seil, da muss man mit Schwung arbeiten, sonst macht es gar keinen Sinn. Und bei dem starren Seil, bei dem starren Bergeseil, du hast vorhin Abschleppseil gesagt, da war ich nicht richtig, schon nicht zum Abschleppen, sondern Bergeseil ist sowas, also ein Abschleppseil, das man so beim Baumarkt kaufen kann. Sowas benutzen wir auch nicht, ne? Muss ordentliches Bergequipment sein. Das ist halt damit gedacht, dass man quasi langsam Seil unter Spannung halten, sozusagen Kraft aufbringt und dann quasi das Fahrzeug aus der misslichen Lage befördern kann. Wir haben beide Techniken benutzt. Mal so. Also du sagst, du hattest ein kinetisches Seil dabei. Wir haben von jedem eins dabei. Ja, wir haben, ich glaube, unser kinetisches wurde benutzt, unser starres, das ist noch jungfräulich, aber das macht ja nichts, das ist ja gut. Das brauchen wir beim nächsten Mal vielleicht. Kommt auf die Situation an, ne? Was man dann für welche Situation benutzt, aber auch hier macht euch schlau auf YouTube oder macht einen Bergekurs, einen Kursus irgendwie. Das hilft. Oder wie du vorhin richtig gesagt hast, Philipp, wenn ihr euch sowas anschafft, schaut es euch zu Hause mal wenigstens an. Ich glaube, es wäre deutlich schlecht, wenn man...
Packt's aus.
Ausgepackt. Wenn man nicht mit original eingeschweißtem Material dann quasi noch in der Sahara steht und sagt, hat denn jemand mal einen Seitenschneider, um den Kabelbinder hier von dem Gurt wegzubekommen? Das wäre, glaube ich, schlecht. Ja. So ein bisschen sollte man sich vorher schon einmal anschauen, mit was man es denn hier zu tun hat. Ja.
Absolut. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es gibt ja sowohl bei den Stahlschäkeln, bei den Softschäkeln als auch bei den ganzen Bergegurten immer die angegebene Tonnage. Ne? Man ist ja immer, und da gibt es ja alles, da gibt es bis 30 Tonnen Gurte, ne? Die man mitnimmt. Würde man wahrscheinlich jetzt beim Sprinter auch nicht drauf kommen. Ne? Das wären dann auch echt dicke Seile irgendwann, die natürlich auch für große LKWs gedacht sind. Aber erwischst du dich auch dabei, dass du jetzt nicht einen Gurt nimmst, der gerade für dein zulässiges Gesamtgewicht geeignet ist, sondern dass man durchaus dann ein bisschen Puffer lässt. Also bei mir ist es gefühlt so das Doppelte bis Dreifache teilweise, was die aushalten. Ne? Dass man da doch ein bisschen, sag ich mal, in ein etwas ruhigeres Bergeszenario reingeht und nicht mit jeder Situation denkt, eieiei, jetzt der Schäkel hat 4,7 Tonnen, das Fahrzeug wiegt 4,6 Tonnen. Mal gucken, hoffentlich hält das. Sondern da hat man durchaus noch sehr viel Reserven. Ne?
Genau, da hat man viel Reserve. Man muss aber natürlich klipp und klar sagen, ich will ja das Fahrzeug nicht an dem einen Schäkel quasi anheben. Also ich will ja nicht deine 4,8 Tonne anheben oder unsere 4,2, sondern ich will es ja rausziehen. Dann habe ich ja zwei Schäkel. Wenn ich quasi ein Lastdreieck aufbaue, dann halbiert sich ja dann das Gewicht pro Schäkel. Also ich glaube, es gibt so diese 4,75 Tonne Klasse von den Schägeln. Ich glaube, das wäre für unsere Sprinter, wäre das durchweg geeignetes Material. Und dann die Gurte, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, die Gurte, die ich habe, der starre Bergegurt, ich glaube, der hat 8 Tonnen Workload Limit. Also das heißt quasi, ich kann bis 8 Tonnen damit heben, könnte ich damit. Mhm. Und hat eine Bruchlast von, das ist glaube ich immer Faktor 3 mindestens, also 24 Tonnen Bruchlast. Also ich glaube, das wäre für unsere Sprinter ist das so geeignetes Material. Wie du gesagt hast, Philipp, zu groß macht keinen Sinn, dann werden die Seile irgendwann vollkommen unhandlich. Die Softschägel sind mit Kinderkopf groß und Knoten dran. Das macht keinen Sinn, ne? Einfach kriegt man dann auch nicht durch die Schägel, kriegt man also nicht durch die Stahlschägel, nicht durch die Bergeöse. Da muss man einfach geeignetes Material kaufen, dem Fahrzeugmasse entsprechend.
Aber man sollte nicht immer direkt an den Tonnagen sein. Gibt es ja auch dann für kleinere Geländewagen, ne? Gibt es natürlich auch viel leichtere Schäkel. Da sollte man ein bisschen Gefühl für entwickeln. Aber genau, macht euch das schlau. Gibt es unheimlich viele Seiten, ne? Die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat und kannte, dass es sowas gibt. Aber es gibt ganze Online-Shops, die sich nur mit Berge-Equipment im Offroad-Bereich beschäftigen. Da kann man richtig tief eintauchen in eine ganz besondere Welt. Ne? Aber auch da, lasst euch beraten. Ne? Bei Offroad-Trainings wird es auch meistens in der Praxis und Theorie euch gezeigt, was die Unterschiede und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Seile und Dicken und Co. sind, und dann kann man das auch mal anfassen und bewerten, wie viel nehme ich da eigentlich mit, ne? Stauraum ist ja auch begrenzt in unseren Fahrzeugen, genau, sollte dann nicht zu groß sein und irgendwie komplett Platz wegnehmen für etwas, was man im Zweifel vielleicht einmal in einem Urlaub, wenn man Offroad gefahren ist, zur Anwendung kommt, ne? Wir waren ja jetzt beide zum ersten Mal in der Gruppe unterwegs und da ist natürlich das alles zum Einsatz gekommen, wie wir gerade gesagt haben oder schon besprochen haben. Wenn man alleine unterwegs ist, kommen und man sich frei schaufeln und frei fahren, bergen muss, kommen noch zwei andere Dinge zum Einsatz. Das eine ganz trivial sind Schaufeln. Ne? Da wurde ich auch gefragt, interessanterweise, ne, von euch in der Gruppe, was denn für Schaufeln empfiehlst du denn? Da habe ich noch gedacht, was soll ich denn für Schaufeln empfehlen? Aber, ne, also einfach per Zufall oder so, also gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben in der Tat eine Schaufel mit einem langen Stiel dabei, also wie eine normale, also ein Spaten mit einem langen Stiel und einmal so ein, wie so ein Klappspaten, einen kompakten handlichen. Und beide sind auch immer gut zur Anwendung gekommen, weil wenn man sich im Sand festfährt, ist es ja durchaus so, dass man auch mal das Differential freischaufeln muss, also mittig unterm Fahrzeug. Ja. Da empfiehlt sich natürlich ein langer Schaft. Und wenn man direkt am Reifen agiert und möglichst schnell viel Sand wegkriegen will, muss man sagen, ist ein kurzer Spaten sehr, sehr sinnvoll, weil man da viel mehr die Kräfte anwenden kann und sehr viel mehr Sand in kürzester Zeit weggeschaufelt bekommt. Ne?
Ich würde mal so sagen, ich glaube, direkt vor dem Rad und so, da eignen sich dann in der Tat hier die Hände. Ne? Also das hätte auch ganz gut funktioniert, mit den Händen zu graben. Das haben wir oft gemacht, weil es einfach sehr gut funktioniert. Ne? Oft mal wirklich die bessere Variante ist, als mit einer Schaufel. Du sagst es richtig, eine lange Schaufel macht Sinn. Wir hatten auch sowas, also ich glaube, wir haben jetzt insgesamt drei Schaufeln, so den typischen Klappspat, aber der war halt irgendwie, den haben wir jetzt nicht benutzt in Tunesien. Dann habe ich quasi so eine mittellange, 70 Zentimeter lange, mit so einem, schon so eher so ein Spatenblatt. Das ist, glaube ich, so der Standard, der jeder irgendwie am Auto hängen hat. Hat mich aber in Tunesien wirklich nicht tausendprozentig abgeholt. Am besten hat funktioniert. Diese Eisschaufel vom Daniel, diese Kunststoff und Fiskars, ich sag's jetzt einfach, ne? So eine Fiskars-Eisschaufel aus Kunststoff, die ist super leicht. Und die hat von der Form her, die perfekt funktioniert. Und wir hatten so eine ganz billige Schneeschaufel vom letzten Schwedenurlaub, habe ich die für 10 Euro hier bei Klaas, wie heißt der, Clark Olsen oder so irgendwie, so ein Depot irgendwie aus Schweden, ja. Da gibt's alles und auch nix. Und die hat perfekt funktioniert. Wenn man zwei Schaufeln dabei haben will, so wie ihr, Philipp, dann bietet sich so als, wie soll ich sagen, als zweite Variante oder als Alternative vielleicht noch eine lange an, damit man einfach unterm Differential schaufeln kann. Muss man aber ehrlicherweise sagen, das kann man auch, wenn man dann so ein bisschen unter das Auto drunter liegt, mit der kurzen.
Aber das stimmt.
Andersrum ist schnell.
Und man muss natürlich nochmal, also mir fällt, wir reden natürlich jetzt viel über unsere letzten Erfahrungen in der Wüste. Ich habe das auch schon mal gehabt, wo wir uns auf Sardinien festgefahren haben, wo es ein richtiger matschiger, lehmiger Untergrund war. Ja. Da bringt natürlich die leichte Eisschaufel von Fiskars auch nichts mehr, da wird man sich ärgern. Insofern ist es immer ganz gut, auf jeden Fall irgendeine Alternative noch zu haben. Ja. Ne? Also das muss man auch, glaube ich, selber einfach für ein Gefühl für entwickeln. Ne? Gut, die Schaufeln. Ja. Und zu guter Letzt, da hatten wir schon einleitend, und das machen wir jetzt zu guter Letzt noch, die berühmt-berüchtigten Sandbleche. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele Spielvarianten. Wir hatten auch verschiedenste Sandbleche dabei.
Ja.
Da muss man sagen, ne, das ist etwas, es gibt ja ganz viel online zu kaufen bei Amazon und Co., ne, wo man verleitet ist und erstmal sieht, das sieht doch genauso aus wie die für 300 oder gar 500 Euro. Nee. Warum soll ich denn jetzt 500 ausgeben, wenn ich auch welche für 120 oder für 80 Euro bekomme? Ne? Oder es gibt ja auch ganz viele magnetische jetzt neuerdings auf den Markt. Da muss man sagen, da trennt sich aber ganz schnell die Spreu vom Weizen. Ne? Wenn man das mal nutzt, um vielleicht auf dem Campingplatz auf einer feuchten Wiese auf den Keil zu fahren oder anzufahren, mögen diese günstigen Sandbleche ausreichen. Ansonsten, wenn man das jetzt regelmäßiger nutzen will und sich ernsthaft bergen will, muss man sagen, auch da gilt es, nehmt lieber mehr Geld in die Hand. Es wird euch, oder ihr werdet euch selber dankbar sein, damit ihr da aus dem Mist rauskommt und euch selber dann auch bergen könnt. Also wenn ihr die billigen Dinger habt, wo es keine Traktion drauf gibt oder die gleich kaputt gehen. Ne?
Ja, ja. Ja, das stimmt. Also wir hatten, meine, die heißen ja Sandbleche, weil das früher ja wirklich Bleche waren. Ja, das glaube, das kommt ja, ja irgendwie so, so diese Luftlandebleche, ne? Oder die Aluminiumbleche mit den Löchern, das war früher und ich glaube, das ist heute im LKW-Segment, ist das glaube ich immer noch gern gesehen. Immer noch oder gang State of the Art. Ja. State of ja. the Art oder diese alten Hardcore-Offroader, die alte Toyotas und so, die haben schon noch gerne immer diese Bleche dabei. Ja. Wir hatten jetzt durchgehend diese Kunststoffboards, will ich es jetzt mal nennen, ne, in unterschiedlicher ja. Ausprägung. Von ganz günstig bis ganz teuer. Du hast schon gesagt, Philipp, ich glaube, die ganz günstigen, an denen ärgert man sich dann irgendwann. Man kommt dann schon irgendwann dahinter, warum dass die so billig sind und warum die anderen ja. so viel teurer sind. Also steckt schon ein Stück weit ja. Engineering drin in den teureren. Ne? Ob es jetzt halt die High-End-Variante nehmen sein muss mit den austauschbaren Stollen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn man, ich sag mal, die nimmt, die jeder nimmt, würde ich mal fast sagen, oder 90% der Sprinterfahrer an den Fahrzeug hängen haben, dann macht man erstmal nichts falsch. Also da hab ja. da muss man schon das Geld muss man investieren, da ein ordentliches Material zu kaufen. Was sich ja. Gerade im tiefen Sand auch wirklich sehr gut bewährt hat, war auch noch an den Bergeboards, Sandbleche, man nennt es einfach Sandbleche, ne? Quasi so eine bunte Leine anzuknüpfen. Am Anfang habe ich noch überlegt, so, ne?
Warum macht man das?
Braucht man es nicht? Ja. Ich habe es natürlich ja. für 8 € so ein Pärchen gekauft, ne? Von Maxtrax. Ich nenne jetzt einfach den Hersteller. So eine bunte Leine, die man an die Boards dranhängen kann. Und ich sag's euch, das macht wirklich einen Unterschied, ne? Zum einen, viele haben schwarze Bergeboards. Also dann weiß man, die mit der orangen Leine, das sind meine. Das war das Erste, ja. aber das war mir eigentlich vollkommen egal. Aber das Zweite ist, wenn sich die Bergeboards dann quasi unterm Fahrzeug in den Sand eingrabe, das passiert einfach, ja, dann findet man sie wieder, wenn diese bunte Leine dran ist, ne? Ja. Und wenn keine Leine dran ist, dann muss man mit der Schaufel dann im Sand rumstochern und nach den Bergeboards fischen. Also
man wundert sich, wie tief diese Boards ja. nach einmal drüberfahren teilweise sind. Man muss ja sagen, ja. wir haben teilweise 4, 5, 6 Minuten tief mit Schaufeln gegraben und gesucht, ja. bis die wieder auftauchen. Also
ja, ja, genau, ja.
auch kleine Anekdote, als ich das gesehen habe, ne, dass ihr solche Bänder habt, habe ich noch gedacht, Mist, das wäre echt super, wenn man das hätte. Ich habe sie jetzt wiedergefunden. Ne? Man hat ja noch teilweise viel zu viel dabei, ne?
ja, ja,
und
ja.
schlecht geguckt. Und ich habe noch in Originalverpackung, ich habe die Tread Pro GTs von ARB, um einen zweiten Hersteller zu nennen, die auch einen guten Dienst erwiesen haben. Und in der Tat habe ich so schwarze Bänder original verpackt in meiner Box mit Bergequipment jetzt gefunden beim Aufräumen. Und ich dachte, oh, da sind sie ja.
Da sind sie.
Ja. Wurden mitgeliefert und hätten einen guten Dienst erwiesen. Also insofern, ja, ist das durchaus sehr, sehr sinnvoll.
Ja.
Ja, also Sandbleche, gerade beim Alleinebergen, wir haben ja viele Offroad-Trips auch bisher ohne Gruppe und alleine gemacht und hier und da uns mal festgefahren, da sind die Sandbleche das A und O gewesen. Also Schaufeln ja. und Sandbleche, anders kommt man nicht raus. Der eine oder andere hat vielleicht noch eine Seilwinde. Ne? Wir hatten jetzt bei dem einzigen Nicht-Sprinter, dem Ram, eine Seilwinde dran, die auch gerade in unserem Kontext sehr praktisch war und ihren Dienst erwiesen ja. hat, muss ja. man nicht haben. Ne? Man kriegt sie auch durch Ziehen und anderes raus. Die bringt ja auch schon immer viel Gewicht auch mit auf die Vorderachse. Wenn man sie aber hat und mit mehreren Fahrzeugen unterwegs sind, durchaus praktisch. In der Alleinbergung wird es in der Wüste auch nichts bringen, muss man auch sagen. Nee. Ne? Also es gibt ja immer so Szenarien, wo man sich einen Ersatzreifen irgendwie in den Sand einbuddelt und dann rauszieht, aber das hätte ich da jetzt auch noch nicht bei dem weichen Sand gesehen, dass ich da fast 5 Tonnen irgendwie rausziehe. Ne? Insofern, ja, Seilwinde ist immer ein nettes Gimmick. Wenn man es hat, ist schön, aber würden wir jetzt sagen, ist nicht unbedingt ein Muss. Ne?
Nee, also würde ich auch sagen und ich würde mal sagen, Grüße gehen raus an den Thomas mit seiner tollen Winde, mit seinem tollen Dodge Ram. Ich glaube, er hat die Winde für sich genau nicht einmal benutzt. Er hat die Winde nur für uns benutzt. Ne? So ehrlich muss man ja auch sein. Und das ist ja so ein Tipp, den man mal macht. So die Winde hat man für andere Leute. Das ist schon so. Ne? Also
ja. Also sei man fährt irgendwie im Wald durch Rumänien, ne, und kann das mal an einen Baum anpflanzen oder was ich wo, ne, in so einem Gelände. Wobei, da muss man sich schon hart festfahren, dass sowas auch wirklich zum Einsatz kommt. Das ist dann wirklich eher für andere. Macht natürlich Spaß, weil es nochmal mehr Technik ist, auch zum Bergen und Ausprobieren. Muss man aufpassen, ne, dass die Seile und die Gewichte auch passen und das nicht reißt. Ne? Die Leute dürfen auf gar keinen Fall im Windenbereich stehen. Ne? Da gibt es auch viele Videos zu, dass das schief gehen kann. Da muss man höllisch aufpassen. Ne? Mhm. Ja. Fällt dir noch vielleicht was ein?
Ja, in der Tat fällt mir noch was ein, und zwar zum Thema Bergeboards von vorhin fällt mir noch was ein. Die Halterung für die Bergeboards, ne? Viele Menschen haben ja die Bergeboards im Auto, aber es bietet sich nicht an, dann macht man sich das Möbel kaputt oder wie auch immer, ne?
Ja.
Dann immer Tür auf, Tür zu, Bergeboards raus, rein, und das war ja bei uns quasi ein steter Fluss der ganze Tag, ne? Bergeboards runter und wieder und so weiter. Viele Leute haben ja die Bergeboards irgendwo so seitlich hoch am Auto irgendwo angebracht, vielleicht sogar am Dachgepäckträger und so. Und ja, ich verstehe schon,
gesehen.
Ja, das ist ja auch hübsch und das sieht ja auch toll aus und alles wunderbar. Aber meine Erfahrung, also man kommt halt am Ende des Tages nicht dran. Ne? Also wenn viele oder einige, du hast eine Seitenleiter dran für den Dachgepäckträger, du kämst jetzt sogar dran, wenn du die dort oben montiert hättest, hast du aber nicht.
Aber ich wollte es nicht, genau. Das wäre ja nochmal ein On-Top, nicht?
Also wirklich, wenn ihr euch die Bergeboards montiert oder ans Auto schraubt, schraubt sie irgendwo hin, wo ihr sie wirklich in Normalstellung, sage ich jetzt einfach mal, gut erreichen kann. Ich habe die bei uns, muss ich gerade mal kurz überlegen, in Fahrtrichtung links, da ist ja die Verbreiterung dran vom Querschläfer hinten, und unter dieser Verbreiterung vom Querschläfer habe ich die montiert mit so einer magnetischen Halterung, und ich muss sagen, das hat hervorragend funktioniert. Das sind mit so Schnellverschlüsse. Das war nicht ganz günstig, das System, aber das war jeden Euro wert. Das war mit Abstand das meist benutzte System. Deshalb waren unsere Bretter dann, unsere Bergeboards, auch relativ stark verschlissen, weil die relativ am meisten sozusagen im Einsatz waren, weil man sie schnell vom Auto hat. Auch diese Variante mit geschraubt oder so. Das, im Mike war das dann irgendwann auch so lästig, so Mann, jetzt schon wieder Schraube, ne? Ist immer viel Geschraube. Der Daniel hatte was mit einem Spanngurt am Heckträger gemacht, das kann man auch mal machen, das ist eigentlich auch eine gute Idee, um die Bergeboards schnell zu verstauen, aber auch dort, der Daniel und der Mike, die hatte die Bergeboards einfach schnell parat, und das ist wirklich, das ist ausschlaggebend für mich, dass man das Zubehör auch schnell in der Hand hat.
Wenn man sie häufig benutzt, absolut richtig, und ich habe dich da ein bisschen beneidet, ne? Das ist eine ganz tolle Konstruktion, ne? Mit den Schnellverschlüssen und der magnetischen Halterung, man hat keinen Schaden auch an der Karosserie, man muss nicht bohren.
Ja.
Und sie sind wirklich super schnell wieder montiert, habe ich in der Tat auch überlegt, dass wir uns sowas auch nochmal anschaffen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal unser erster Rundumblick in Technik, in Berge-Equipment, was wir empfehlen, was man mitnehmen sollte. Also wenn man so einen Trip macht wie wir in die Wüste, würde man sagen, dann hört euch die Folge von vorne bis hinten an und nimmt idealerweise alles irgendwie mit. Mhm. Ja, oder, und ich möchte ja auch immer und wir ermutigen, fahrt raus ins Gelände, dafür habt ihr euch die Fahrzeuge ja auch angeschafft, ne? Die sind nicht nur für den für die nasse Wiese auf dem Campingplatz gebaut worden, sondern eben um wirklich Gelände zu fahren. Die Sprinter sind unglaublich kräftig und stark im Gelände. Man kommt weiter, als man denkt. Es macht viel Spaß. Ja. Man kommt an tolle Orte, und es gibt, du hast ja vorhin Pistenkuh schon erwähnt, ne? Vom Burkhardt, ganz tolle Bücher. Es gibt Fralene in the Box, fahren wir zum Beispiel viel, Bosnien und Balkan, Offroad-Tracks. Es gibt Trackbooks Corsica und Sardinien. Also es gibt ja wirklich tolle Bücher, wo man sich auch dann die Tracks digital aufs iPad oder auf ein Tablet laden kann. Und einfach probiert's mal aus. Es gibt ja auch kurze Tracks. Wir haben auch angefangen mit so einem 10-Kilometer-Ding, wo wir nachher 4 Stunden gebraucht haben. Eine andere Geschichte, aber schien leicht zu sein.
Ja.
Man kann sich da durchaus auch rantasten und im Zweifel auch umkehren, wenn's einem zu weit geht. Aber probiert's einfach aus. Ne? Mhm.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir waren das einzige Auto jetzt in der Reisegruppe nach Tunesien, die kein Offroad-Training hatte im Vorfeld. Weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich war dann so, war ich dann auch zu faul, eins zu buchen. Dann hat es nie so richtig gepasst. Gehen wir dann zusammen hin als Paar, beziehungsweise als Familie oder auch nicht. Schlussendlich hatte ich dann keins. Aber ich war dann schon froh, dass ihr eigentlich alle schon eins hattet. Also ihr hattet schon mal so ein gewisses Grundwissen. Ja. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr euch zutraut, also ein Offroad-Training ist natürlich immer empfehlenswert. Macht es, wenn ihr die Gelegenheit habt, macht es.
Ja.
Investiert das Geld. Das ist, mein ehemaliger Chef hat immer zu mir gesagt, bei einem Training, egal wie, da geht man nie dümmer heim, als man hingegangen ist. Man nimmt immer was mit. Ne? Und wenn es jetzt auch,
das stimmt.
Wenn man eigentlich Sand fahren möchte und macht dann einen Kurs irgendwo auf der Schwäbische Alb, wo es keinen Sand gibt, nun denn. Aber ich glaube grundsätzlich Offroad-Fahrer, Geländefahrer, verschränktes Fahrzeug, was weiß ich, ja. Man nimmt immer was mit.
Ja.
Richtig. Macht es, macht so ein Training, macht einen Bergekurs, schaut euch die Videos vielleicht auch mal zuerst an, macht es. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr die Chance habt zu sagen, ich will nach Tunesien, aber dann sagt nicht, ich habe keinen Bergekurs, ich habe keinen Offroad-Kurs, ich fahre nicht hin, dann würde ich sagen, dann habt ihr eine Chance vertan. Fahrt hin.
Absolut.
Und macht es und dann erlebt ihr ein tolles Abenteuer. Und fahrt auf keinen Fall alleine hin, weil das wäre, glaube ich, auch noch ein großes Learning sozusagen, in die Wüste zu fahren alleine, wäre fahrlässig, auch wirklich gefährlich. Ne? Dann, wenn man sich festfährt, hat man niemand, der einem raushelfen kann. Man muss alles alleine schaufeln, das will man nicht. Das ist vielleicht dann gefährlich, das möchte man nicht. Sucht euch eine Gruppe, sucht euch Mitfahrer. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Macht es, das wird ganz sicher ein Abenteuer und zwar ein gutes Abenteuer.
Das sind doch schöne Schlussworte. danke, Jan, dass du wieder mit an Bord warst, ne?
Gerne,
auf der Reise durch die Offroad-Welt. Und an dieser Stelle nochmal den Hinweis, der Jan macht wirklich auf seinem Instagram-Kanal ganz, ganz tolle Videos, Learning-Videos, durchaus viele Erfahrungsberichte, die du teilst mit deinem Fahrzeug, was du umgebaut hast, auch jetzt zu dem, was wir heute besprochen haben, gut illustriert. Ne? Insofern folgt gerne Hellmobil und schaut es euch an, kommt regelmäßig immer wieder neuer Content. Und schön, dass du dabei warst wieder.
Sehr
hat
gerne.
Mich gefreut und bis demnächst dann, ne, Jan. Ja. Mach's gut.
Ciao. Also, bis dann. Ciao.